Ja, also, ihr kennt mich, ich bin der Markus, fertig. Im Prinzip besteht diese ganze Folie, die ich heute habe, nur aus einem einzigen Inhaltsverzeichnis. Das habe ich mal grob aus meinem Wissen und dem Inhaltsverzeichnis dieser beiden Bücher zusammengeschrieben. Das eine geht um den Sportbootführerschein See. Das andere geht Sportbootführerschein See, Sportbootführerschein Binnen. Wofür man die beiden Scheine braucht, Martin, du kannst euch erklären. Komm. Ja, ich wollte das eigentlich erst später anfangen. Und da wollte ich jetzt mal mit euch zuerst anfangen mit Navigation. Und dafür ist es vielleicht erstmal interessant zu wissen, wie so ein doofes Motorboot überhaupt funktioniert. Wenn wir sagen, wir können erstmal was auf dem Wasser fortbewegen. Im Prinzip hast du hier so ein kleines Bötchen. Das ist ein hässlich geformter Rumpf. Da hinten dran ist irgendeine Schraube. Da hast du einen Fahrersitz, ein Lenkrad und einen Gashebel. Im Prinzip ist es ganz einfach, wenn der Motor tuckert. Hebel nach vorne, Schraube stößt Wasser nach hinten weg, bewegt sich vorwärts, Hebel nach hinten ziehen, Rückwärtsgang, fertig. Dazu noch ein bisschen lenken, lenken beim Außenbordmotor, bewegt den ganzen Motor zur Seite. Also der gesamte Motor wird abhängig vom Lenkrad mitgedreht und halt durch diesen Seitwärtsschub kann man das Boot drehen. Was wirklich witzig am Bootfahren ist, es fühlt sich so ein bisschen an wie Bowlingschuhe und Eislaufen. Du gibst einfach Gas in die eine Richtung und gibst noch leicht seitlich Gas und das Boot dreht sich und dreht sich und dreht sich und dreht sich eigentlich so lange, bis du was dagegen tust oder bis es sich irgendwann mal ausgedreht hat, was sehr, sehr lange dauern kann. Das heißt, eine Bewegung, die du jetzt machst, wird nachher noch problemlos nachwirken. So, nachdem ihr jetzt im Prinzip einen Schlüssel rumgedreht habt, Motor läuft an, vorwärts fahren könnt, rückwärts fahren könnt, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, bis man damit präzise einparken kann. Kommt jetzt für euch die erste wichtige Frage. Da kommt jetzt irgendwie so eine komische Form von James Bond Nummer. Ihr werdet auf der Straße niedergeschlagen, wacht plötzlich irgendwo auf und stellt fest, es schunkelt. Und die eigentliche Vermutung ist, seid auf dem Boot, sind keine Lichter in der Nähe, wahrscheinlich irgendwo auf dem Meer. Ja, und da seht ihr irgendwo in der Entfernung ein Licht und fahrt einfach mal drauf zu. So ganz blind, so Boot steuern kann man ja, so ungefähr vorwärts kommt man auch. Wind ist nicht allzu stark, Wellengang geht. Und wie ihr näher an die beiden Lichter rankommt, könnt ihr im Prinzip Folgendes sehen. Ihr fahrt direkt drauf zu und seht ungefähr dieses Bild. Ein grünes und ein rotes. Vielleicht in der Entfernung. Okay, einmal grün, einmal rot. Grün, rot. Erste wichtige Frage: In welche Richtung fahrt ihr weiter? Also, nochmal kurz in der schematischen Darstellung. Fahrt halt irgendwo auf dem Meer auf 2 Tonnen zu. Da ist was Rotes leuchten, da ist ein grünes Leuchten und von hier kommt ihr. Für alle Rot. Naja, da keine Lichter in der Nähe sind und wahrscheinlich auch sonst nichts. Ich meine, das Ufer würdest du irgendwann mal merken, wenn du dagegen fährst. So breit sind Flüsse auch wieder nicht. Spricht das Meer doch relativ gut dafür. Ja, siehst du diese Lichter? In welche Richtung fährst du weiter? Aufs Grüne zu, willst du es rammen oder hast du was anderes vor? Gut. Klären wir diese Frage doch einfach mal nachher. Was ihr hier seht, ist gerade so der Anfang einer Schifffahrtsstraße, die ausgewiesen ist. Aber im Prinzip wollte ich mal mit euch. Es ist nicht so wie bei der Ampel, sondern was du hier gerade siehst, ist so etwas Ähnliches. Wenn du eine Straße lang fährst, hast du linken Streifen, rechten Streifen, eventuell noch Mittelstreifen. Hier stehen Leitpfosten, die reflektieren. Die haben hier einen Strich und auf der anderen Seite haben sie 2 Punkte. Und genau das gleiche Prinzip hast du im Wasser auch. Du hast eine rechte, eine linke Seite und eventuell noch einen Mittelstreifen. Und hierfür gilt folgende Regel: Wenn du diese Lichter bei Tag sehen würdest, würdest du feststellen, das sind beides 2 Bojen, die schwimmen. Die eine Boje sieht ungefähr so aus. Die hat was auf dem Kopf, das ist in irgendeiner Form spitz. Und die andere Boje ist irgendwas Stumpfes, was Zylinderartiges oder vielleicht auch was Halbkreisartiges. Und dafür gibt es eine ganz einfache Faustregel. Wenn wir auf dem Meer sind, gibt es irgendwann einen erschöpften Seemann, der will heim. Heim ist ganz einfach, folge einfach dem grünen Pfeil. Wenn du dem grünen Pfeil immer weiter folgst, irgendwann da hinten kommt der nächste, kommst du irgendwann mal in den Hafen rein. Das heißt mal ein Steg. Das ist relativ einfach. Da hast du deine rechten Leitpfosten, deine linken Leitpfosten. Für die Seemänner, die ein bisschen ausgeschlafen sind, die fahren aus dem Hafen raus, haben die roten Bojen zu ihrer rechten Seite. Die können natürlich umdenken. Im Prinzip gibt dir... Ja, es gibt Rechtsverkehr, sogar international. Also hier ist es dir egal, auch in England und auch auf Binnenschifffahrtsstraßen. Also es ist folgendermaßen, es ist so wie auf einer normalen Straße. Es verbietet dir keiner, mit einem Auto durchs Gras zu fahren oder mit einem Fahrrad. Es ist nur so, es wird einfach nicht empfohlen, sondern diese Leitpfosten geben dir ungefähr die Route an bei Nacht, wo du langfahren könntest, damit es dir wohlergeht. Genauso hat man auch Straßen ausgeschildert. Straßen sind meistens Routen, die einfach tief sind vom Tiefgang, dass große Schiffe durchfahren können. Der Seemann hatte für eine komische Sprache. Der Seemann redet bei Flachstellen von Untiefen. Und Untiefen sind etwas, auf die man drauffahren kann. Es ist ein sehr unangenehmes Gefühl. Deshalb ist die empfohlene Route ausgeschildert. Mit Tonnen. Du darfst auch jederzeit außen dran vorbeifahren, aber innerhalb dieser Straßen gelten besondere Vorfahrtsregeln. Zum Beispiel, dass Spaßboote keinen Öldampfer abdrängen dürfen. Auf die Vorfahrtsregeln kommen wir später noch ein. Eventuell kann es passieren, dass wir unsere rechte Grenze, unsere linke Grenze, dass wir einen Mittelstreifen aufweisen. Auch einen Mittelstreifen kann es geben und wenn es den Mittelstreifen gibt, gibt es ein ausdrückliches Rechtsfahrgebot. Der Mittelstreifen leuchtet weiß und ist eine rote, runde Tonne. In dem Fall gilt, du musst immer rechts der Tonne fahren. Da gibt es wirklich zwei Einbahnwege. Also, das ist das sogenannte Lateralsystem.
Und der leuchtet in beide Richtungen weiß?
Ja, der leuchtet in alle Richtungen weiß.
In alle Richtungen?
Also, die leuchten alle rundherum. Auch wenn du von hier oben kommst, wirst du nur ein grünes Licht sehen. Und im Prinzip ist es so, aus Sparsamkeitsgründen, früher hat man diese Tonnen mit Gas befeuert. Also, man redet wirklich von einer Tonnenbefeuerung. Und weil Feuer sehr teuer ist, haben das nur sehr wenige Bojen. Im Prinzip kannst du sagen, du hast, wenn das hier mal so deine Schifffahrtslinie ist, ab wo das Wasser anfängt flacher zu werden, hier ist tief, hast du hier innen drin eine beleuchtete grüne Tonne. Dann hast du wieder weiter außen eine billige Tonne ohne Licht, noch eine Tonne ohne Licht und wieder weiter innen eine Tonne mit Licht. War es so, da hat man halt gegeizt und war zu geizig, das Geld auszugeben und hat halt die Tonnen, die Licht haben, ein Stück weiter nach innen gerückt, damit du, wenn es dunkel bist, einfach von Tonne zu Tonne fahren kannst, Augen zu und auf das nächste Licht zu. Deshalb liegen die auch weiter innen, damit du wirklich nicht außen an den Rand dran kommst. Die Tonnen siehst du von allen Seiten. So, das ist so ein Lateralsystem. Es spricht dir eigentlich eine Empfehlung aus, wo du langfahren solltest. Das gilt für die Binnenschifffahrtsstraßen als auch für die Seeschifffahrtsstraßen. In Deutschland, auf Ausnahmen kommen wir später noch, und das setzt sich eigentlich so fort. Wir haben gesagt, wir kommen vom Meer zum Hafen und so kannst du bis zur Mündung des Flusses weiterfahren. Immer mit der gleichen Betonung. Des Weiteren gibt es noch ein anderes System zu sagen, wo du langfahren sollst, und zwar stell dir mal einen riesengroßen Teerplatz vor. Da wird man nicht sagen, das alles ist die empfohlene Route, sondern hier solltest du nicht langfahren. Man zeichnet Gefahrenstellen aus. Also in Flüssen, Stellen, wo Schiffe gesunken sind, weil auf gesunkene Schiffe kann man ganz leicht auslaufen oder halt, wenn du auf dem Meer bist, zeichnet man Inseln aus. Und diese Tonnen haben die Farben schwarz und gelb. Und sie sagen dir eigentlich, wenn du irgendwo eine Insel hast, wo du nicht langfahren solltest. Im Prinzip ist es jetzt doof, auf die Farben einzugehen, die sind ein bisschen komplizierter. Es ist folgendermaßen, wenn es nur ein Hindernis gibt, da steckt eine Stange drin mit zwei Bällen. Das heißt, davon Abstand halten. Wenn du wissen willst, wie viel Abstand du halten musst, wirf einen Blick in die Seekarte, da sind Tiefenlinien drin. Wenn du weißt, wie viel Seegang du hast, wirst du eventuell wissen, du kannst einfach drüber fahren und das Ding ignorieren. Interessanter wird es halt, wenn du größere Hindernisse hast. Die sind an allen vier Eckpunkten umschildert. Und du erkennst diese Bojen halt gelb-schwarz an den Top-Zeichen. Zwei Pfeile nach unten, wie Süden, ist die Südgrenze des Hindernisses. Wenn du weiter nördlich davon fährst, machst du das auf eigene Gefahr. Zwei Pfeile nach oben sind die Nordgrenze des Hindernisses. Und Osten erklärt sich auch fast von selbst. Zwei Pfeile gegeneinander, kann man das O drumherum schreiben. Die Osten und die Westbegrenzung kann man sich auch relativ gut einprägen, indem man weiß, dass man hier das W reinbekommt. Na? Das andere W. Das sind Gefahrenstellen, die gezeichnet werden. Diese Tonnen erkennt man auch bei Nacht. Hier haben wir gesagt, es gibt ein Rot-Grün. Ja, wie willst du das hier machen? Osten, Süden, Westen, weiß ich was. Jürgen, mach mal einen Vorschlag. Wie willst du denn die Tonnen beleuchten, damit man die unterscheiden kann bei Nacht? Warum muss es gelb sein? Ja, vor allem, woher weißt du eigentlich, wenn du auf so ein gelbes Licht zu fährst, ob du gerade am Ost, an der Ostgrenze bist oder an der Westgrenze? Die Dreiecksform kann man nicht sehen. Ich zitiere hier aus dem Schalklexikon der Seefahrt. Die grüne Leuchtfeuertonne ist ein kleines schwarzes Objekt am Horizont. Die rote Leuchtfeuertonne ist ein kleines schwarzes Objekt am Horizont. Die weiße Leuchtfeuertonne ist ein kleines schwarzes Objekt. Vergiss die Farben, du kannst dich bei Tag nicht danach orientieren. Du siehst das Top-Zeichen eher, als dass du die Farbe sehen kannst. Außerdem ist es mit dem Rot-Grün sowieso gemein für Farbsiebblinde. Okay. Diese Tonnen kann man bei Nacht unterscheiden. Ganz einfach, ihr kennt doch das Prinzip der Uhr. 12, 3, 6, 9. Diese Tonnen blinken. Die obere blinkt dauerhaft. Blink, 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 blink. Die hat eine Gruppe von 3 Zeichen und dann macht sie Pause. Blink, blink, blink. Blink, blink, blink. Die entsprechend mit einer Zeit von genauso vielen Blinktönen wie Pausenzeit und die wird relativ viel blinken. Es gibt jetzt unglaublich viele Blinkarten von Tonnen. Man unterscheidet, ob sie gleich lange ausgeschaltet sind, wie angeschaltet sind, ob sie ganz schnell blinken, ob sie... Im Prinzip geht ganz einfach Regel. Je schneller es blinkt, desto weiter solltest du davon fernbleiben. Blink, 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 sagt dir Abstand halten. Blink, blink, ignorieren. Alles nicht so wichtig. Also, im Prinzip haben wir jetzt die 2 Arten, wie man Straßen im Wasser kennzeichnet. Das System heißt Kardinalsystem. Ist wahrscheinlich ein bisschen älter. Im Prinzip, wenn ihr mal so eine Tonne findet, die könnt ihr abschleppen, dafür gibt es Finderprämie. Die gibt es auch 4 Finderprämie, sowas im 4-stelligen Bereich. Das Problem ist nur, so eine Tonne wegzuschleppen ist gar nicht so einfach, weil eigentlich hängen die mit dem Betonklotz am Boden fest und so weiter. Und wenn sie sich doch mal löst, ist das Ding immer noch verdammt groß und schwer. Das kriegst du mit so einer kleinen Mähre nicht weg. Vergiss es. Dann brauchst du erstmal das Boot, das die passende Größe hat, die Tonne wegzubekommen. Überschätzt das nicht. Hey, guten Abend, komm rein. Also, das war jetzt halt das Kardinalsystem, Gefahrenscheinkennzeichen, das Lateralsystem, wir zeichnen alle Straßen aus.
Du meintest vielleicht Tonnen, die sich verirrt oder losgelöst haben, aber nicht Tonnen, die eigentlich an ihrem Platz sind.
Die wirst du auch nicht wegbekommen. Stimmt, also wenn Tonnen abgetrieben werden, sammeln sie ein, bringen sie nach Hause zum nächsten Schifffahrtsamt, bringt Geld. So, ich wollte jetzt mal mit euch über Schifffahrtszeichen reden. Nachdem das da der Straße ganz schön ähnlich ist und verdammt selbsterklärend, und man das da so ähnlich wie mit der Baustelle vergleichen könnte, so mit Absperrung, ich meine, so es blinkt bei Nacht, gibt es natürlich noch was Ähnliches, das es auch fast auf der Straße gibt, nämlich Zeichen. Für Zeichen muss ich euch nicht allzu viel erklären, die meisten davon sind selbsterklärend. Nehmen wir zum Beispiel mal das da. Jürgen, einen Vorschlag bitte. Was könnte dieses Zeichen darstellen?
Hier nicht Anker.
Ah, sehr schön. Ankerverbot. Das Zeichen gibt es mal so ähnlich.
Wo findet man das Zeichen?
Am Ufer zum Beispiel. Das wirst du selten in der freien See stehen. Genau, das steht auf der Tafel drauf. Du wirst es selten in der freien See sehen, aber es gilt folgende stillschweigende Regel in ausgezeichneten Straßen. Die sind meist ausgebaggert für große Schiffe, nicht ankern. Solche Straßen macht man nicht zu, die müssen freigehalten werden. Da gilt das stillschweigend. Genauso auch gibt es hier den Poller mit dem Strick drumherum. Irgendwie, einen Vorschlag bitte. Anlegen schon, aber das Seil nicht festmachen. Du darfst sie nicht festketten am Ufer. Okay, es gibt noch weitere selbsterklärende Zeichen aus dieser Kategorie.
An solcher Stelle dann so ein Poller, um sich festzumachen?
Es gibt ja nicht nur Poller, um sich festzumachen. Du könntest zum Beispiel deinen Anker aufs Ufer werfen und hoffen, dass er sich im Schlick verfängt. Oder um einen Baum festmachen. Du glaubst gar nicht, wo Schiffe festgemacht werden. Das ist wirklich manchmal absurd, was die Seile hergeben. Okay. es gibt ja viele Bäume am Rand an der Seite. Das zusammenfassende Stück von beiden sieht ungefähr aus wie ein Parkverbot und bezeichnet ungefähr beides. Das sind so alles so selbsterklärende Schifffahrtszeichen. Man sieht sie und man versteht, was sie meinen. Des Weiteren gibt es noch Zeichen, die sehen so aus. Genau, die österreichische Flagge. Das Straßenpendant dazu, das ihr auch vom Autofahren erkennt, sieht relativ ähnlich aus. Eigentlich nicht. Wenn du immer gut fährst, wirst du es nie von vorne sehen. Ja, was erkennst du denn, Jürgen? Das wäre das Straßenschild, das ist das Schifffahrtsschild. Genau, da dürfen nur Schiffe rauskommen. Dieses Zeichen könnt ihr zum Beispiel unter einer Brücke sehen. Wenn ihr eine Brücke habt, und das sind mehrere Bögen zum Durchfahren, dann wird es eine Stelle geben, an der man euch empfiehlt, durchzufahren, und eine Stelle, an der man es euch verbietet. Durchfahrt verboten, da kommt Gegenverkehr und zwei gelbe Rauten oder schiefliegende Quadrate sagen euch die empfohlene Durchfahrtsrichtung an. Also, ja, könnte man auch machen. Ich könnte auch eine rote reinmachen. Okay. Und das ist die ausdrückliche Durchfahrtsrichtung, das ist die erlaubte. Kannst du. Genau. Ich überlege gerade, ob ich euch noch andere lustige Schifffahrtszeichen zeigen sollte. Also wenn ihr eine Zahl drinstehen habt, ist es einfach eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Sieht ungefähr so aus. Dieses Schild, es gibt so wie auf der Straße, so mit Anfang und Ende. Erklärt sich eigentlich alles von alleine. Oh, witzigerweise in Kilometer pro Stunde. Nicht in Knoten, in Kilometer pro Stunde. Auf die Knoten kommen wir gleich nur ein. Ich schaue gerade mal ins Inhaltsverzeichnis, ob es noch irgendwelche interessanten Zeichen geben könnte. Ja. Die Tonnenfarbe ist witzigerweise nicht international. Es gibt noch ein paar Zeichen, die wollt ihr nicht allzu häufig sehen. Und zwar zeichnet man auf Binnenschifffahrtsstraßen Gefahrenstoffe, sowas wie feuerempfindliche Stoffe, explosive Stoffe, brandgefährliches Zeug, einfach nur damit man weiß, dass man sich davon fernhalten sollte. Schiffe, die solches Zeug geladen haben, müssen das auch kenntlich machen. Das heißt, Gefahrenstoffe erster Ordnung geladen, sie feuerentzündlich, sollte mehr Abstand beim Überholen halten. Diese Schiffe bekommen auch extra Liegeplätze zugewiesen. Die werden üblicherweise, mal kurz abschreiben, werden üblicherweise so ausgeschildert. Da darf man als normales Schiff auch nicht liegen bleiben, sondern das ist halt gefährlichen Schiffen vorbehalten. So, worauf wollte ich jetzt eigentlich weiterhin eingehen? Ihr seid noch wach?
Das ist jetzt alles Kardinalsystem, oder?
Das ist eigentlich, das wirst du in beiden Systemen, wo fange ich jetzt eigentlich an? Diese Bezeichnung wirst du in beiden Systemen finden, bevorzugt auf Binnenschifffahrtsstraßen, weil auf dem Meer gibt es nicht allzu viel auszuschildern. Es gibt nicht so viele Touristenziele, die man bezeichnen könnte, auch nicht so viele Flüsse, die man überquert. Da sagt dir das Betonungssystem eigentlich alles, was du wissen musst. Auf Binnenschifffahrtsstraßen gibt es jetzt ganz viele Regeln, sowas wie Überholverbot, Begegnungsverbot an Engstellen. Also Überholverbot erklärt sich von alleine, zwei Pfeile, die aneinander vorbeifahren, durchgestrichen. Begegnungsverbot, zwei Pfeile, durchgestrichen. Das wirst du fast nur. Was ist schwierig?
Begegnungsverbot.
Das sind halt eng. Das sind, wenn du halt, weiß ich was, könnte zum Beispiel auftreten, wenn du einen Fluss, das sei jetzt ein Fluss, dann wäre es ziemlich doof, wenn man sich hier entgegenkommt mit zwei großen Schiffen. Dann gilt hier halt ein temporäres Begegnungsverbot. Da sollen zwei Schiffe nicht aneinander vorbeifahren. Warum Schiffe nicht aneinander vorbeifahren sollten? Oder nicht dicht oder nicht schnell, klären wir nachher, wenn wir über den Auftriebseffekt beim Segel reden. der witzigerweise auch dann auftritt, wenn sich zwei Schiffe gegenseitig passieren. So, das erstmal kurz zur Navigation. So steuert man heute. Man hat eine Karte, man hat ein GPS und man weiß eigentlich immer, wo man ist. Navigation in der Vergangenheit war eigentlich ein bisschen komplizierter. Im Prinzip hat Schifffahrt schon sehr, sehr lange Wurzeln, weil man mit Hilfe von Schiffen große Lasten wegbewegen konnte. Währenddessen man auf dem Landweg erst Straßen bauen musste, man musste Wälder abholzen, man musste Ebenen kletten, war es auf dem Schiff immer ganz einfach. Den Weg hast du schon vorgegeben, der Wind schubst dich vorwärts, brauchst keine Pferde, bekommst große Lasten weg. Und es gab ja auch noch eine Zeit, wo Handel geblüht hat. Machen wir ein Beispiel. Unsere lieben Griechen wollten Oliven handeln nach Karthago. Der alte Weg wäre gewesen, wir laden ganz, ganz viel Last auf ein Schiff, weil Schiff trägt viel, und fahren jetzt die ganze Küste außen rundherum, herum, und sind nach viel zu vielen Wochen mit ein paar vergammelten Oliven endlich am Ziel. Das ist nicht das Ziel gewesen. Das Problem ist, wenn man einfach ins Blaue rauf losgefahren ist, hätte man hier landen können oder da. Und wenn du nicht weißt, wo du landest, ist das eine doofe Idee. Deshalb hat man irgendwann mal Messgeräte erfunden für Positionsbestimmung. Das erste erwähnenswerte Gerät in dieser Hinsicht ist der Sextant. Der Sextant, Entschuldigung, ich muss das erklären, das ist ein T bei mir in meiner Schrift. Irgendwie schreibe ich das T richtig, damit es alle lesen können. Ah, gute Idee. Und mit Hilfe des Sextanten war es möglich, dass man den Winkel zwischen Horizont und Sonne oder halt überhaupt zwischen zwei Gegenständen misst. Und ihr wisst ja, dass bei uns im Sommer die Sonne höher am Himmel steht als im Winter. Also ich muss erstmal wissen, welche Jahreszeit ist. Ich muss wissen, wann Mittag ist, damit ich weiß, wann die Sonne am höchsten steht. Und wenn ich das weiß, dann weiß ich, dass die Sonne am Äquator viel, viel höher stehen kann als bei uns in nördlichen Breiten. Noch nicht, was leider schiefgelaufen ist. Ich hatte mit Klaus verabredet, dass man heute einen Sextant zeigt. Das ist leider in die Hose gegangen. Das hole ich mal noch nach. Er hatte Termine und ich war nicht rechtzeitig an der Uni. Und mit Hilfe des Sextanten ist es möglich, aufgrund des Sonnenstandes eine Breitenkreisbestimmung zu machen. Das heißt, ich kann abschätzen, auf welcher dieser Linien ich mich eigentlich befinde. Und jetzt plötzlich wird Fahren sehr viel einfacher. Ich nehme gerade mal kurz die Außenlinie, damit man jetzt durchsieht. Jetzt plötzlich mache ich für meinen doofen Olivenhandel Folgendes. Ich nehme einfach mein Schiff, weiß noch irgendwo in der Richtung, ich fahre mal drauf los, Segel, komm hier an, mach eine Breitenkreisbestimmung, stelle fest, ich bin weiter südlich, als ich eigentlich hin will, werf einen Blick auf die Karte, aha, so weit südlich, passt nur hier auf die Stelle, also muss ich jetzt nach Osten weiter. Pardon, nach Westen, eine Rechtsdrehung. Das heißt, in dem Moment, wo man diesen Sextanten hatte, kann man erstmal das Blaue drauf losfahren und später gucken, ob man überhaupt richtig am Ort ist. Plötzlich wurden Handelswege viel, viel kürzer und viel, viel schneller. Es wurde lukrativer, sich auszutauschen. Um den Sextant richtig zu bedienen, braucht man schon eine ganze Menge an Tabellenwerk. Aber auch das hat sich dann rasch verbreitet. Interessant ist jetzt die Frage, wenn ich jetzt kein GPS zur Verfügung habe, wie kriege ich eigentlich meine Längenkreise berechnet? Denn die brauche ich für meine genaue Positionsbestimmung. Längenkreise funktionieren folgendermaßen. Machen ein Beispiel. Bei uns jetzt ist es wie spät? Es ist 20.30 Uhr abends, Mitteleuropa. In Amerika haben wir es jetzt ungefähr 13 Uhr nachmittags. Dort ist es jetzt hell. Man hat also entlang der Erdachse, nicht das entlang des Äquators, das ist ja unsere Erde, da ist einmal Europa. Was gibt es hier mal Europa? Afrika. Ich glaube, für die Skizze sollte man nicht lynchen. Das sei Amerika. Im Prinzip hast du hier mehrere Meridiane, die Zeitzonen darstellen. Und wenn du jetzt in Europa 14 Uhr losfährst am Nachmittag, du hast eine Uhr dabei, du weißt, dass es 14 Uhr die Sonne am höchsten steht und plötzlich fährst du ein paar Wochen und du guckst auf die Uhr und stellst fest, es ist 6 Uhr morgens und die Sonne steht hoch am Himmel. Dann weißt du, auf welchen Längenkreis du dich befindest oder ungefähr, wie weit du dich seitlich bewegt haben musst. Es ist alles nicht sehr genau, aber du kannst ungefähr abschätzen, wo du bist. Das Problem an der Sache ist jetzt, ich brauche eine Uhr, um meinen Längenkreis zu messen. Und wie ihr wisst, sind Uhren üblicherweise mit einem Pendel ausgestattet, das hin und her schwingen kann. Das Problem bei einem Pendel ist ganz einfach, das Schiff bewegt sich. Und irgendwie werdet ihr feststellen, dass Pendeluhren auf dem Schiff total fehl am Platz sind, weil man sich absolut nicht drauf verlassen kann. Die werden mit der Schwungel vom Schiff immer verstellt. Das ist im Prinzip eben, ich bin mir nicht ganz sicher, im 17. Jahrhundert in England draufgelaufen, dass der König einen Wettbewerb ausgeschrieben hat, wer ihm die beste Uhr konstruieren kann, die seefahrtstauglich ist. Und plötzlich hat man angefangen, mit diesen Pendeln der Uhr rumzuspielen. Hatte plötzlich Pendel zwei Stück, die gegeneinander arbeiten oder hoch und runter. Also hat man die Präzision der Uhren um einiges erhöht und man hat auch ermöglicht, dass sie weniger durch äußere Einflüsse gestört werden. Das jetzt zur Vergangenheit der Navigation. Der Breitenkreis mit dem Sextant, der Längenkreis mit Hilfe einer Uhr. Übrigens ist es noch gar nicht so lange her, dass man eigentlich navigieren kann. Es war vor langer, langer Zeit so, dass man immer nachts an den Sternenhimmel schauen musste, um erstmal abzuschätzen, welche Richtung man überhaupt fährt. Um die Richtung abzuschätzen, noch nicht zu sagen, wo man ist. Wie bekomme ich jetzt eigentlich raus, wo ich bin, wenn ich den Sternenhimmel ansehe? Wenn ihr euch in der südlichen Hemisphäre befindet, werdet ihr feststellen, dass der Sternenhimmel anders aussieht. Es gibt plötzlich andere Sternzeichen, andere Anordnung. Das bekommt man irgendwann mal mit Hilfe von großen Tabellenwerken. Die ersten Völker, die wirklich nach dem Sonnenstand navigieren konnten, waren die Wikinger. Vorher war Navigation ein, wir fahren mal außen rundherum und gucken, wann wir ankommen. Also es geht wirklich jetzt um die Wichtigkeit der Messgeräte, dass man weiter vorankam. Irgendwann mal kam der Kompass. Der Kompass ist ein Werkzeug, dessen Funktionsweise ihr kennt. Die Erde hat ein Magnetfeld, meist am besten. Und dieses Magnetfeld kann man von einer frei pendelnden Nadel anzeigen lassen. Wird der Vortrag einschläfrig und langweilig? Kein Kommentar, ich vermute mal ja. Ein Kompass ist jetzt gar nicht so einfach, wie man eigentlich denken möchte. Denn ein Kompass ist ein gottverdammter Bastard. Man hat seine Erde. Die hat eine Erdachse. Bewegt sich ungefähr hier und einen kleinen Stern rundherum, der heißt Sonne. Mit dem Neigungswinkel von 23,5 Grad. Der Neigungswinkel ist auch der Grund für unsere Jahreszeiten, wie ihr wissen werdet.
Warum ist die Sonne kleiner als die Erde?
Das liegt an der großen Entfernung, die sie zu uns hat. Im Prinzip bist du aktuell größer als die Sonne. Ein bisschen. Ja, halt das kleine gelbe Ding am Horizont. Wir wissen schon was. Und das Problem ist, dass das Magnetfeld der Erde nicht ganz so ausgerichtet ist wie die Pole, sondern das schwankt ein bisschen. Das sollte ungefähr so hier liegen. Da liegt unser magnetischer Nordpol, grob im Beispiel gesprochen. Wenn wir jetzt hier in Europa sind, zeige ich mal nochmal Skandinavien, auch wenn man nicht auf die Idee kommt, das soll es gerade Europa darstellen, und man schaut nach Norden, wird man feststellen, wenn man so grob mal eine Linie zieht, die liegen so ungefähr beieinander, so jetzt aus eurer Sichtweise raus, das passt, da kann man sich einfach drauf verlassen, da wo der Kompass hin zeigt, muss automatisch Norden sein. Das ist ja ganz einfach. Wenn man sich jetzt zum Beispiel im Golf von Mexiko befindet, wird man feststellen, da schaut man auf das Ding drauf, zeichnet die am besten? Am besten gar nicht. Und stellt fest, verdammt, der Magnetpol weicht ein ganz schönes Stück ab. Und das können an einigen Stellen der Erde bis zu 30 Grad sein, die der Magnetkompasspol vom wahren Nordpol abweicht. Das heißt,
da eine Stelle, wo es 360 Grad ausmacht.
Meinst du wirklich? Er zeigt mit der Hälfte der Nadel in die richtige Richtung. Du musst direkt am magnetischen Nordpol sein, vergiss es nicht.
Nein, wenn ich am Nord-Nordpol bin, also da, wo die Erde rauskommt, sozusagen.
Ja, dann zeigt dein Kompass nach Magnet-Nordpol.
Ja, das ist Süden, weil alle Richtungen.
Stimmt, sind ja. Nordpol ist. Verdammt! Ob die Wikinger das schon.
180 Grad.
Vielleicht hätten die Wikinger die Welt früher erobert, wenn sie das gewusst hätten. Wer weiß. Und jedenfalls, diese sogenannte Missweisung. Ich glaube, man kann es nicht lesen.
Wenn der eine rechts schreibt.
Um die wieder zu ermitteln, braucht man auch wieder Tabellen. Und vor allem muss man wissen, wo man sich befindet. Also wir sind plötzlich wieder dabei, dass wir wieder Navigation brauchen, um einen modernen Kompass bedienen zu können. Und das war so die Missweisung durch den Magnetpol. Im Prinzip macht auf Stahlschiffen es auch keinen Spaß mehr, weil das ganze Stahl vom Schiff irgendwie die Kompassnadel auch wieder ablenkt. Das heißt, ihr braucht plötzlich noch eine spezifische Tabelle für euer Schiff, wo der Kompass einigermaßen präzise funktioniert und was ihr zum richtigen Winkel dazu addieren müsst. Also, auch der Kompass ist ein ziemliches Arschloch. Woher kommt eigentlich die Geschwindigkeit der Knoten?
Wenn du gerade bei Kompasse bist, was weißt du denn von Kreiselkompasse?
Muss ich passen. Was ist denn ein Kreiselkompass? Im Gegensatz zu welchem anderen Kompass?
Im Gegensatz zu einem Magnetkompass.
Macht es wirklich mehr aus als nur die Aufhängung? Wie bitte? Können wir nachher schauen?
Was ich über Kreiselkompasse weiß, ist, es beruht einfach auf Drehimpulsverhalten. Sprich, egal wie du dich hin und her drehst und bewegst, der Kreisel, der zeigt immer die gleiche Richtung. Und wenn der am Anfang nach Norden zeigt, hat, dann zeigt er hinterher immer nur nach Norden.
Versuchst also quasi ein Perpetuum mobile zu konstruieren, dass sich immer dann, wenn du drehst, in die Gegenrichtung arbeitet. Durchaus interessante These.
Ich weiß nicht, ob die in der Praxis wirklich so toll sind, aber ich denke mal, dass die verwendet werden oder dass
du weißt. Muss ich komplett passen. Auf dem Schiff spricht man immer von einem Peilkompass, weil der Kompass in seinem Sichtfeld noch zwei Striche drin hat, damit du ihn einfacher ablesen kannst. Du schaust ja über die beiden Striche hinweg, welche Grazie er gerade anzeigt. Ja. Okay, soll ich es nochmal wiederholen für die Kamera oder hast du es mit aufgenommen?
Weiß ich jetzt nicht genau, ich hatte die Kopfhörer.
Dann werden wir es halt erst im Nachgang merken. Gut, kommen wir einfach mal zur Geschwindigkeit der Knoten. Wie hat man eigentlich in antiken Zeiten, antike Zeit, so alt ist es gar nicht, Geschwindigkeiten gemessen? Naja, das ist ein Boot, man werft ein Brett über Wasser und macht da Knoten in die Leine, nehme eine Sanduhr und zähle einfach, wie viele Knoten pro Sanduhrzeit sich das Schiff vorwärts bewegt. Wie kommt man eigentlich auf die Geschwindigkeit der Knoten und der Seemeile? Wenn ihr euch einfach mal die Erde nehmt, werdet ihr feststellen, die Meridiane bilden gesamt 180 Grad auf den Quader ab, von West nach Ost. Wenn man diese 180 Grade jeweils in 60 Winkelminuten teilt, hat man auf dem Äquator 180 Grad mal 60 Winkelminuten, ganz viele Bruchstücke. Und dieses Bruchstück ist witzigerweise die Länge von einer Meile. So wird die Meile definiert. Die Seemeile heute sind 1852 Meter.
Also genau ein Grad oder wie?
Ein Winkelminute. Also ein 60stel Grad auf dem Äquator ist eine Meile. Und wir können gerne mal nachrechnen, ob das was wird. So, das ist zum Thema, wie kommt eigentlich das Schiff vorwärts. Wetter und Gezeiten, ihr kennt Ebbe und Flut. Soll ich es nochmal erklären, wie es funktioniert?
Oh ja.
Also Schuld an dem ganzen Debakel ist eigentlich der Mond. Das ist unsere Erde. Das ist ein kleiner Himmelstrabant, der kreist witzigerweise in einem Monat einmal rundherum, dreht sich aber in seiner eigenen Achse, also Erde und Mond sind beinahe stabil. Und der Mond hat eine dumme Angewohnheit, er hat nämlich eine Schwerkraft. Für die Funktionsweise der Schwerkraft ist er zuständig. Deshalb hat er Angewohnheit übertrieben gezeichnet, einen Haufen Wasser an sich zu reißen. Aufgrund seiner Schwerkraft zieht er einfach Wasser an. Damit haben wir schon mal den Flutberg auf der Mond zugewandten Seite erklärt. Dummerweise kennt ihr die ganzen Zeichnungen, die irgendwie einen Berg auf der Gegenseite zeichnen. wo kommt denn der Scheiß her? Das ist relativ einfach. Es gibt viele Leute, die behaupten, der Mond würde sich um die Erde drehen. Das ist nicht so ganz richtig, weil eigentlich dreht sich die Erde um den Mond. Oder beide umeinander. Halt, wie man das sehen will. Wenn man Erde und Mond zeichnet, wird man feststellen, die drehen sich um eine gemeinsame Achse, deren Drehpunkt irgendwo innerhalb der Erde liegt. Das heißt, eigentlich dreht sich auch die Erde um den Mond mit. Und wie ihr wisst, vom Kinderkarussell, wenn man sich die Hände fasst und ganz, ganz schnell dreht, entsteht eine Fliehkraft. Es gibt eine Kraft, die irgendwas nach außen drückt. Diese Fliehkraft wirkt auch auf der Erde. Und zwar nämlich auf der gegenüberliegenden Seite. Die Fliehkraft wirkt der Kreisbewegung entgegen. Das heißt, dieser Berg Wasser wird rausgedrückt, weil die Erde um den Mond kreist. Und damit habt ihr jetzt eigentlich beide Flutberge. Dass Erde und Mond gemeinsam eiern, genau. So, haben wir es einigermaßen gleich groß. So, das ist noch nicht alles, sondern so Ebbe und Flut dauern ein bisschen länger als 6 Stunden, bis sie sich wieder abwechseln. Ich glaube, innerhalb eines Tages waren es 24 Stunden und 52 Minuten für 4 Zyklen. So, Ebbe und Flut. Das war noch nicht alles. Es gibt nämlich noch Springflut und Nippflut. Im Prinzip hängt das damit zusammen, dass jetzt noch die Sonne mit rum vorwerkt mit den Anziehungskräften. Man habe die Erde als das mittelgroße Ding, den Mond als den kleinen Trabanten und jetzt zeichne ich die Sonne mal maßstabsgetreu groß in einer großen Entfernung. Logarithmisch maßstabsgetreu. Sie, genau. Wir hatten bereits festgestellt, der Mond zieht hier ein Flutberg an. Durch die Radialkraft entsteht auf der anderen Seite ein Flutberg. Jetzt kommt noch Folgendes hinzu. Die Sonne addiert nochmal ihre Anziehungskraft drauf in gleicher Linie. Das heißt, der Flutberg wird plötzlich höher. Das ist die sogenannte Springflut. Das ist eine interessante Frage. Das ist der gleiche Effekt. Ja, stimmt. Es werden beide näher an die Sonne rangerissen und es wird sich wirklich die Fliehkraft wieder in die Richtung. Witziger Effekt. So, das gleiche kann, das ist die Springflut. Und dazu gibt es auch den Gegeneffekt, wenn Erde und wenn Sonne und Mond im rechten Winkel zueinander stehen, wo man eigentlich sagen kann, ihre Anziehungskräfte wirken gegeneinander, dass plötzlich der Flutberg kleiner wird.
Aber der Fliegenschiss ist der Mond.
Genau, der Fliegenschiss ist der Mond. Sondern Nippflut. Und der Höhenunterschied zwischen Ebbe und Flut heißt Tidenhub. Wird auch genutzt für sogenannte Gezeitenkraftwerke. Gezeitenkraftwerke sind relativ simpel. Du nimmst einen großen Pott mit der Wanne, ein Tor davor und eine Turbine rein. Und wenn es die Flut kommt, dann lässt du das Wasser halt langsam reinströmen über die Turbine, bekommst Gezeitenkraftwerk mit dem Ventil und der Turbine. Und wenn das Wasser kommt, lässt es halt langsam unten rum reinströmen, gewinnt Strom dabei. Und wenn wieder Ebbe ist, ist dein Ding hier vollgelaufen, da draußen ist fast kein Wasser, kannst du es rausströmen lassen, gewinnst wieder Strom. Sinn eines Gezeitenkraftwerkes. Die Gezeitenkraftwerke an der französischen Küste arbeiten so mit einem Tidenhub von 17 Meter. 17 Meter Höhenunterschied zwischen Ebbe und Flut.
Warum sind die da größer als wie anderswo?
Als wie in der Ostsee?
Zum Beispiel?
Ja, weil bei der Ostsee relativ wenig Wasser rein- und rausfließen kann. Die ist einfach viel zu eng. Muss ich schon wieder Karten zeichnen? Das sei Dänemark, das sei Deutschland. Oh Mann. Ist okay. Da hätten wir irgendwo jetzt Skandinavien. Die polnische Küste. Finnische Meerbusen, Botnische Meerbusen. Wow. Grob gesagt, die Ostsee. Sieht ein bisschen komisch aus. Aber feststellen, hier sind wir im Atlantik, in der Nordsee. Hier in der Ostsee und dazwischen drin müsste Wasser durchfließen. Aber das Problem ist, es wird einfach behindert. Es ist zu langsam der Effekt, Wasser durchfließt. Du wirst da feststellen, dass die Ostsee.
Je größer das Meer, desto
größer die Gezeiten. Größer das Meer, wie wir hören, stell dich rein und sag, ich bin außen. Ist der Atlantik das große Meer oder kann man ist der Indische Ozean vielleicht nur ein Teil des Atlantik? Hey, er ist eigentlich nur ein Teil der Nordsee. Wie du es halt betrachten willst. Ja, wer vereinnahmt wen? Die Nordsee wiederum ist ein Teil der Ostsee, wie man gerade sehen kann in der Verbindungslinie. Also innerhalb der Ostsee habt ihr auch witzigerweise einen geringeren Salzgehalt, weil halt sich weniger Wasser austauschen kann und hier durch Flüsse ein relativ guter Zustrom an Süßwasser ist. Aber ihr habt auch in der Ostsee so von Westen nach Osten großen Unterschied im Salzgefälle und auch unterschiedliche Tierarten, die sich dort etabliert haben. Ach, mein, worauf wollte ich jetzt hinaus? Wir Ebbe und Flut, Sonne, Mond, Erde hatten wir. Passatwindsystem. Im Prinzip wird es ja irgendwann mal interessant, wie ist denn der Kolumbus über den Atlantik nach Amerika gekommen? Dafür sollten wir uns mal grob über Windsysteme der Erde unterhalten. Bekomme ich die Tafel sauber gewischt? Ihr wirkt so gelangweilt. Ich schlage vor, ich sage euch mal die nächsten Themen an und sagt, was ihr hören wollt. Im Prinzip Windsysteme der Erde, ein Einstieg in die Meteorologie, was macht eigentlich ein Tiefdruckgebiet, die Beaufort-Skala, Aufbau der Atmosphäre, Wolken, Schiffe, Beleuchtung, Antriebssysteme, Schrauben, Segel, Propeller. Segel findest du gut. Lass mich kurz weiter vorlesen. Tauwerk, Vorfahrtsregeln brauchen wir. Ah, Vorfahrtsregeln können wir gerade abhaken. Wir kommen gleich zu Segeln. Aber erstmal Vorfahrtsregeln. Vorfahrtsregeln historisch sind ganz einfach erklärt. Federführend in der Seefahrt waren die Engländer. Ihr wisst, Engländer sind Gentlemen, ganz einfache Regel. Der jüngere Kapitän hat dem Älteren auszuweichen. Das mag erstmal suspekt klingen, erklärt sich aber von alleine, wenn man davon ausgeht, dass der ältere Kapitän der ist, der weiter befördert wurde und darum wahrscheinlich auch das größere Schiff fährt, das weniger wendig ist. Ansonsten gilt die ganz einfache Regel, katholisch für evangelisch. Das in der Vergangenheit. Ja, katholisch für evangelisch. Im Prinzip kann man das System noch viel weiter treiben. Mein Arbeitskollege hat es heute mal lustig heruntergeputzt. Deswegen ja, aber du weißt nicht, ob evangelisch oder katholisch-christlich oder orthodox-christlich. Er hat zumindest kein Recht, wenn er irgendwo passieren will, dass ihn jemand vorbeilässt. Okay, die Vorfahrtsregeln heute sehen ein bisschen moderner aus. Zuerst kommt Stahl, dann kommt Plastik, dann kommt Holz. Es ist einfach die Sache, wer hat bei der Kollision verloren? So definieren sie Ausweichregeln. Nein, also eigentlich sind sie relativ simpel. Auf großen Weltmeeren haben Spaßboote, sowas wie Segelboote, Vorrang. Und wenn ein großer Öldampfer angedampft kommt, und du mit einem kleinen lustigen Segelboot, das dich gerade auf dem Ozean befindest, hat er Pech gehabt, der muss ausweichen. Sagen lassen so, Öltanker legen nur ganz, ganz leicht Ruder, so 2 Grad und ziehen dann mit der 25 Knoten an dich vorbei, so. Du hast sowieso keine Chance auszuweichen. Du, dein kleines Bötchen, deine kleine Nuckelpinne, deine 6 Knoten, da kommt ein Dampfer auf dich zu, 25 Knoten. Ja, du kannst eh nichts machen. Aber er muss ausweichen. Interessanter ist es auf den Schifffahrtsstraßen, die mit den roten und den grünen Tonnen, die ich ausgezeichnet hatte. Dort gilt, eigentlich haben Spaßboote gar nichts zu sagen. Die haben auch schön Platz zu machen für alles, was wichtiger ist. Und auch auf diesen Schifffahrtsstraßen gilt, da darf man auch nicht einfach so durchfahren und dabei jemand behindern. Es ist im Prinzip so, wenn du durchfahren willst, wie als Fußgänger um die Straße laufen. Du musst halt gucken, ob jemand kommt und auf den schnellsten Weg rüberkommen. Das mal ganz grob zu Vorfahrtsregeln. Ansonsten gilt eigentlich außerhalb von Straßen, alles hat dem Segelboot auszuweichen. So, wo wir gerade bei Segelboot waren, kommen wir auf Antriebssysteme. Also Antriebssysteme gibt es relativ einfache. Hast ein Boot, hast hinten drauf einen Propeller und er schiebt die Luft weg. Solche Boote seht ihr in sumpfigen Gewässern, die haben kaum Tiefgang und schieben auch Luft hinterher. Das nächste billige Prinzip war euer Boot. Hat hinten dran eine Schraube und die Schraube ist drehbar. Vorne? Okay. Das, was ich noch gelesen habe, ist, du hast einen sogenannten Impeller vorne dran. Was macht der Impeller? Wenn man sich erklärt, was ein Propeller macht, er schiebt Wasser weg, ist der Impeller ganz leicht erklärend, er wird angeschoben vom Wasser. Mit Hilfe eines Impellers kannst du Geschwindigkeitsmessung machen. Und zwar nämlich deine Fahrt durchs Wasser. Bitte was? Das D? Nein, sondern alle Messinstrumente an Bord, die Fahrt durchs Wasser messen oder ähnliches, werden durch einen Impeller angetrieben oder nutzen diesen Daten halt so. Dadurch angetrieben, interessant. Außenborder steuern dadurch, dass man den Motor dreht. Interessant, das sind dann wieder Schiffe, die haben ihre Schraube irgendwie hier unten dran und hinten dran noch ein Ruder, mit dem sie lenken können. Diese Schiffe sind nämlich ganz anders zu steuern, und zwar können die nur dann lenken, wenn Wasser am Ruder vorbeiströmt. Wenn die stehen, sind die manövrierunfähig. Und natürlich Segelboote. Segelboote kann man beliebig kompliziert weit treiben. Man braucht nämlich erst mal kein Ruder. Ruder ist ein Luxus. Im Prinzip kann man auch ein Segelboot mit unterschiedlichen Segeln fahren. Das kann man beliebig kompliziert machen. Zum Beispiel ein Segelboot mit nur einem Segel, das vorne aufgehangen ist, weit nach hinten geht, ist ein Cut. Was man heute noch hat, sind so Segelboote, das ist heute am weitesten verbreitet. Die haben zwei dreieckige Segel, sogenannte Hochsegel. Eins vorne, das ist vorne am Strick festgemacht, und eins hinten, das hängt am Mittelbaum dran. Ungefähr so wie das hier. Das ist eigentlich das, was ihr heute als am weitesten Verbreitung seht. Ihr habt diese dreieckigen Segel, die sogenannten Hochsegel. Dass Segel dreieckig sind, ist bei weitem kein Standard, oder zumindest nicht lange Standard. Und im Prinzip könnt ihr sagen, ihr habt euer Hauptsegel. Das ist am Mast in der Mitte aufgehangen, ist frei beweglich, kann sich so bis 90 Grad bewegen. Dann schlägt es hier in diese diese Stahlseile rein, die den Mast halten. Die heißen übrigens Wanden, das würde ich wenig sagen. Also der ist nicht frei beweglich, und euer Vorsegel, das hängt hier auch wieder an so einem Seil, das den Mast hält, wackelt frei umher. Euer Vorsegel wird gehalten von zwei Seilen, und mit Hilfe dieser zwei Seile ist es möglich, das Segel nach links zu ziehen und nach rechts zu ziehen. Also euer Vorsegel könnt ihr entscheiden, ob es links oder rechts hin haben wollt und ob es straff zieht oder nicht straff zieht. Euer Hauptsegel ist dagegen viel primitiver. Da gibt es einen Strick, der führt hier zur Mitte. Folgendermaßen, das Segel wird durch den Wind rausgedrückt, und wenn ihr halt am Strick zieht, zieht ihr es wieder zur Mittschiffslinie hin. Ihr habt nur die Wahl, ob ihr das Segel ranziehen wollt oder locker lassen. Mehr Auswahl gibt es nicht. Des Weiteren gibt es hinten eventuell noch ein Ruder, und damit kann man steuern. Und das ist alles, was man braucht, um dieses Schiff vorwärts zu bewegen. Am Vorsegel zwei Seile für links, rechts. Am Hauptsegel ein Seil zum Lockerlassen und Festziehen. So, wie kommt das Schiff eigentlich vorwärts? Im einfachsten Fall gab es dazu früher mal ein Rahsegel, hatte hier einen Holzstag und da unten eins, oder pustet einfach Wind rein, hängt hier Mast dran, und wenn der Wind reinpustet, dann schiebt ihr das Schiff halt vorwärts. Mit solchen Segeln hat noch Christoph Kolumbus den Atlantik überquert. Die sind furchtbar unbequem. Ich glaube, das brechen wir einfach mal ab, und wir kommen mal auf. Ja, da seht ihr mal ein Schiff mit verdammt vielen Masten. Die einzelnen Masten eigentlich gar nichts zu sagen. Aber diese großen viereckigen Segel sind einfach nur Rahsegel. Das sind einfach nur zwei Stückchen Holz, ein fetzender Stoff dazwischen. Und es ist genauso gut zum Segeln geeignet wie euer Regenschirm. Einfach den Wind reinhalten, und es bewegt sich irgendwie vorwärts. Diese Segel eignen sich nur, das sei ein vollständiger Kreis, das sei mein Boot und das sei die Spitze vom Boot. Und ich kann diese Segel segeln, wenn Wind von hinten kommt. Das funktioniert sehr gut, einfach die Fläche aufstellen und es funktioniert. Und wenn Wind von der Seite kommt, dann muss ich nämlich dieses Segel einfach nur schräg stellen. Der Wind bläst hier rein und es gibt eine Kraft in diese Richtung, und damit bewege ich mich so einigermaßen vorwärts. Den Rest kann man in Ruder auskorrigieren. Das Problem ist, diese Segel versagen, wenn auch der Wind nur ein kleines bisschen von hier vorne kommt. Dann arbeiten diese Segel gar nicht mehr. Und jetzt die wichtige Frage ist eigentlich, wie ist man damals nach Amerika gekommen? Ich meine, du kannst dich nicht darauf verlassen, dass immer Wind von vorne kommt. Wind von hinten kommt. Was machst du, wenn der Wind von vorne kommt? Wirst du zwangsweise umgedreht? Nach Amerika zu segeln ist eigentlich so eine der größten. Ihr habt die Navigation gesehen, wie sich Navigation weiterentwickelt hat. Bis man nach Amerika gekommen ist, hat auch eine ganze Weile gedauert, weil es nämlich Passatwinde gibt, so konstante Winde, auf die man sich verlassen kann, die immer gleichmäßig kommen, aus der gleichen Richtung kommen. Das heißt, man muss erstmal wissen, wo man lang segeln muss. Das nächste ist, es gibt Routen, die kann man mit diesen Segeln überhaupt nicht besegeln, sie eignen sich einfach nicht dazu. Da kann man noch so viele Segel anbringen, Das bringt es einfach nicht. Wenn euch jetzt mal an diese lustigen Fernsehfilme erinnert, wo es heißt, yeah, wir legen ab, und ihr schaut euch mal die Segel an, werdet ihr feststellen, irgendwie haben die immer passenden Wind, um aus dem Hafen auszulaufen. Erinnert euch mal an Fluch der Karibik. Die können irgendwie bei jedem Wind auslaufen. Ich meine, die fahren mit dem gleichen Wind rein, sie fahren wieder raus. Wie machen die das? Segel haben sich dann sehr schnell weiterentwickelt. Ich habe es jetzt wieder am Ammersee eins gesehen, das ist relativ lustig. Man hat immer noch diesen Mast. Man hat dieses Stück Holz da einfach mit zwei Seilen festgebunden und hat jetzt sein Segel hier mittendrin. Da sind zwei Seile dran, die halten es einfach. Das sogenannte Lateinersegel. Das mag jetzt trivial erscheinen und ein bisschen komisch, aber diese Segel hat die folgende Eigenschaft, es kann einen Bauch bilden. Es kann sich auswölben. Wo zeige ich denn am besten mal den Segelbauch? Check. Ich glaube, ich habe jetzt kein passendes Bild da. Das ist echt. Das sind Wolken. Das spricht für schlechte Vorbereitung. Diese Segel haben nämlich die Eigenschaft, die können hier einen Bauch bilden, die können sich einfach durchkrümmen. Und dieser Bauch ist das Wichtige, ihr kennt den sogenannten Bernoulli-Effekt. Der Bernoulli-Effekt ist der Grund, warum Flugzeuge fliegen. Der Flugzeugflügel ist ganz einfach, es gibt eine lange Seite, es gibt eine kurze Seite und grob gesagt strömt der Luft an und es gibt einen Auftrieb in diese Richtung. Interessiert es irgendwen, warum? Ist ja fast eingeschlafen. Ja, genau. Also ich habe jetzt eine Erklärung, wie mich Jürgen nachher fertig machen darf. Aber ich habe mich mal mit meinem Strömungsmechaniker für Luft- und Raumfahrt unterhalten. Der hat es mir ein Beispiel von Flüssigkeiten erklärt. Im Prinzip kannst du sagen, du hast ein, wir reden erstmal vom Wasser, von einem Wasserrohr und da strömt Wasser durch. Man kann so Wasserteilchen zählen, die hier pro Sekunde durchströmen. Alles kein Problem. Jetzt wird dieses Wasserrohr enger. Es verjüngt sich und geht ein anderes Rohr rüber. Jetzt wirst du sicherlich feststellen, dass wenn hier Wasser fließt, muss das Wasser die gleiche Anzahl von Wasserteilchen pro Sekunde befördern wie hier. Damit das funktioniert, muss das Wasser an der Stelle schneller strömen. Also das hat einen Geschwindigkeitszuwachs bekommen, um die gleiche Menge Wasser befördern zu können. Einfach nur, weil das Rohr dünner geworden ist. Wo kommt diese Geschwindigkeit her? Diese Geschwindigkeit wird eigentlich hier umgesetzt, wo sich diese Wasserteilchen anstauen. Aus der Druckenergie wird nachher Geschwindigkeitsenergie. Und genau um diesen Effekt geht es. Das Rohr wird dünner, die Luft wird schneller. Oh, Jürgen!
Ja, mach weiter.
Du verkneifst sie gerade. Im Prinzip misst man auch zwei Arten von Druck, den statischen und dynamischen Druck. Willst du immer noch ins Wort fallen? Du, es wird sowieso kompliziert, weil ich gerade von Flüssigkeiten rede und so von idealen Flüssigkeiten ohne Reibung und wir wollen eigentlich über Gas sprechen.
Ja, das ist sowieso ähnlich.
Ja, aber Flüssigkeiten sind doch inkompressibel.
Ja, das ist
ein Problem. Ja. Im Prinzip passiert der folgende lustige Effekt. Wenn man den Druck misst und einfach mal das Messgerät mit der Geschwindigkeit der Flüssigkeit mitmisst, wird man feststellen, dass der Druck abgefallen ist. Die Erklärung dafür ist ganz einfach. Die Flüssigkeit drin bewegt sich schneller, die Teilchen haben einen größeren Abstand. Kannst du mir das so ungefähr abkaufen? Ich glaube, wir müssen mal ein Experiment machen und wirklich mal den Druck im Rohr messen.
Ja, also der Druck ist anders, aber es hat nichts mit dem Teilchenabstand zu tun.
Gut, einigen wir uns drauf. Druck verändert sich. Druckveränderung oben, Druckveränderung unten. Ich habe heute witzigerweise festgestellt, dass Autos haargenau das gleiche Profil haben. Zumindest dann, wenn es Sportautos sind. Habe ich mich gefragt, müssten Autos nicht eigentlich fliegen können?
Und das, damit sie es nicht tun, gibt es einen Spoiler.
Genau. Der ist nämlich wichtig. Und zwar habe ich mich mit dem anderen Studenten unterhalten, der Luft- und Raumfahrttechnik studiert. Und er hat gesagt, er kennt einen Triebwerkstechniker mit der Meinung, alles fliegt mit genug Schub. Er hat seinen Rasenmäher zum Fliegen gebracht. Ihr könnt das Video auf YouTube suchen unter dem Stichwort Flying Mornlayer. Wie spreche ich es richtig aus? Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben. Genau, also Autos hätten eigentlich das Problem, dass sie abheben würden. Deshalb legt man Autos gerne tiefer, damit unter dem Auto weniger Luft durchströmen kann und sich dieser Druckunterschied zwischen Ober- und Unterseite des Autos nicht so ausprägt. Ich hab gehört, dass es Videos geben soll von einem alten Mercedes, der wirklich mal abgehoben haben soll mit einem Salto, weil genau das zum Verhängnis wurde. Dieser Effekt tritt eigentlich auch am Segel ein. Wenn du hier dein Boot hast, der Wind kommt leicht von vorne und dein Segel schafft es, einen Bauch zu schlagen. Es ist das Flugzeugflügelprinzip, die Luft muss das Segel umströmen und dabei entsteht eine resultierende Kraft, die witzigerweise in diese Richtung wirkt. Wir wollen aber eigentlich Fahrt nach vorne machen. Wie funktioniert das jetzt wieder? Unter dem Schiff ist unten dran eine riesige Fläche mit Holzplatte, man sagt einfach dazu Schwert, die dafür sorgt, dass alles, was sich zur Seite bewegt, ausgebremst wird. Das Schiff sieht unter Wasser ungefähr so aus. Und hinten dran ist Ruder. Dieses Schwert ist unbeweglich und sorgt eigentlich dafür, dass der Vektor zerlegt wird in eine Fahrt nach vorne, eine Fahrt zur Seite und das ist die wirkende Kraft. Das ist die Fahrt, die ich wirklich nach vorne mache. Das ist irgendwie eine Kraft, die mich zur Seite drückt, die auch dafür sorgt, dass das Schiff Schieflage bekommt, auch wirklich zur Seite bewegt wird, wenn auch sehr langsam. Und das ist die Kraft, die ich aus dem Wind gewonnen habe. Das heißt, mit Hilfe eines Segels, das nicht mehr einfach nur ein viereckiges Tuch ist, sondern das plötzlich einen Bauch schlagen kann, und mit Hilfe eines Schwertes kann ich dafür sorgen, dass ich mich ein Stückchenweise gegen den Wind bewegen kann. Das hat man immer weiter rausoptimiert mit Segeln und man kann sagen, dass mein Schiff ist, dass die möglichen Windrichtungen sind, habe ich 90 Grad toten Winkel. Wenn ich wirklich mein Segel optimiert habe, unter Voraussetzung, dass da Plastik im Segel drin ist, die das Segel wirklich in Form hält und dass ich noch ein Seitenschwert habe, dass ich wirklich nicht so viel Abdrift bekomme. Also es gibt Schiffe mit mehreren Schwertern, die sie zur Seite ausklappen können. Dann kann ich wirklich gut gegen den Wind fahren. Ja, was es unsere Atlantiküberquerung angeht, habe ich so gehört, Christoph Kolumbus soll sich wohl ziemlich gequält haben. Er ist ziemlich weit im Norden lang gefahren, hatte eigentlich viel zu viel Gegenwind. Eins seiner Schiffe hat wohl umgedreht, bevor sie das Ziel erreicht haben. Die haben gesagt, sie schaffen es gar nicht mehr und ist eigentlich viel zu lange gesegelt. Wenn du heute über den Atlantik kommen willst, fährst du erstmal Afrika, wieder ein Stück von Europa, fährst du erstmal gen Süden, so Richtung Äquatornähe und ziehst dann ganz entspannt rüber. Ab da hast du Passatwind, du hast immer Wind, so leicht schräg von hinten und damit kommen wir vorwärts. Da wollte ich jetzt mal die Geschichte vom Arbeitskollegen verkaufen, der mal seine Erfahrung von der Atlantiküberquerung beschrieben hat. Er hat gemeint, du fährst erstmal gen Süden und den ganzen Tag hast du Scheißwetter. Irgendwie stürmt es ständig oder es pisst der Regen runter und denkst du so nach 3 Tagen an der Pinne, boah, es ist nass, es ist kalt, ich habe keinen Bock mehr. Womit habe ich das eigentlich verdient? Und du fährst und fluchst eigentlich auf dein gottverdammtes Leben. Ist keine Ahnung warum. Und irgendwann mal kommt der Punkt, wo du hier unten bist. Ich meine, solange Wind von vorne kommt, passiert Folgendes. Dein Schiff macht Fahrt nach vorne, du hast einen Wind, der so kommt, du hast den Fahrtwind, es fühlt sich eigentlich toll an. Du weißt, du machst Fahrt vorwärts. Spürst du noch bei Regen, und zwar nämlich dann, wenn es verdammt kalt ist, wenn der Wind dir einfach nur ins Gesicht schlägt. In dem Moment, wo du in die Äquatornähe kommst und in die Passatwindzone reinkommst, passiert Folgendes. Der Wind kommt von hinten. Du hast strahlend blauen Himmel. Schaust nach rechts, blauer Himmel. Schaust nach links, blauer Himmel. Schaust nach oben, die Sonne. Oh, da kommt eine Welle vorbei. Schaust nach vorne, blauer Himmel. Kommt wieder eine Welle vorbei. Ich meine, du segelst nach vorne, der Wind kommt von hinten. Du spürst fast gar nicht mehr, dass überhaupt noch Wind da ist. Kommt noch eine Welle vorbei. Und plötzlich stellst du fest, dein gottverdammtes Boot ist verdammt klein. Du guckst in alle Richtungen, es ist überall nur blau. Du hast das Wasser, es ist fast glatt, ab und zu mal ein großer Wellenberg, der von hinten langsam überholt. Drehst dich rum, hinter dir nur blau. Stellst irgendwann fest, verdammt, das ist irgendwie ein Gefängnis, du bist eingesperrt. Ich meine, du kannst nicht schwimmen gehen, du kannst nicht raus, du kannst nicht wegrennen. Du kannst nichts gegen die Sonne machen, die scheint. Es ist monoton. Ich meine, das macht einen Tag lang Spaß, aber irgendwann denkst du dir mal, verflucht, was mache ich hier eigentlich? Ich meine, du kannst anfangen, über dein Leben nachzudenken. Das hast du schon in den letzten beiden Wochen gemacht. Und eigentlich bist du zum Schluss gekommen, war eine scheiß Idee, darüber nachzudenken. Ja, du kannst ein Buch lesen. Ich meine so, du darfst als Mensch leider nur 8 Stunden am Tag schlafen, dann bist du irgendwann mal wach. Was machst du die anderen 16 Stunden? Ich meine, Montag 16 Stunden Buch lesen. Guck mal, da kommt eine Welle vorbei. Dienstag 16 Stunden Buch lesen. Oh, noch eine Welle. Mittwoch, es ist immer blauer Himmel, immer nur diese gottverdammte gefühlte Windstille. Und denkst einfach, mein Gott, Herr, schick mir einen Regen, einen Sturm, einen Wind, wenigstens etwas. Und es kommt nichts. Du bist einfach nur da, bist eingesperrt. Und in dem Moment fangen Menschen eigentlich an, dass sie aggressiv werden. Weil es gibt ja nicht wirklich viel zu tun an Bord. Ich meine, du kannst dich nochmal mit deinen Kollegen unterhalten. Du hast bestimmt schon alles besprochen. Du hast bestimmt schon alle Bücher durch, die an Bord sind. Du hast doch alle Schnulzen durchgelesen, weil nichts anderes mehr da war. Ich sage irgendwo, mein Gott, es ist stinkend langweilig. Und das ist der Moment, wo in einer Gruppe wunderbare soziale Spannungen auftreten. Ich meine, wirklich alle eingefärscht, jeder nichts zu tun. Und was gibt es Schöneres, als sich zu streiten? Es ist immer ein Zeitvertreib. Und ich habe da Geschichten gehört von Pärchen, die an Bord gegangen sind. Und ja, nach ein paar Wochen wurden die Spannungen immer größer und es wurde eigentlich neu gewürfelt. Es wurden plötzlich Kabinen ausgetauscht und es hat sich gezeigt, dass sich weder Beziehungen noch Freundschaften stabil zeigen auf so eine lange Zeit. Bekomme ich da nochmal Licht rein? Ja, du fährst über den Atlantik und stellst fest, dass Wind von hinten verdammt langweilig ist, dass die See langweilig ist und dass es Gott verflucht endlich mal aufhören soll.
Ja. 16 Stunden Sex am Tag ist auch nicht so das, was ist Beziehung.
Weißt du, die erste Woche macht das noch Spaß, vielleicht noch die zweite. Aber heute braucht man so 3 Wochen über den Atlantik. Und wenn du mich fragst, Männer kloppen sich gerne mal eins auf die Fresse, gibt es ein blaues Auge und am nächsten Tag ist alles wieder okay. Aus meiner Sicht gibt es einen guten Grund, warum es Aberglauben gibt, Frauen an Bord brächten Unglück. Ich meine, es gibt soziale Spannungsgruppen, die willst du nicht aushalten. Fahr mit keinem guten Freund Atlantiküberquerung. Das könnte ein sehr unangenehmes Gefühl werden. Also du bist dann nach modernen Maßstäben nach 3 Wochen in Amerika, Kolumbus hat mehrere Monate gebraucht, bis er es geschafft hat. Du wirst wissen, es ist auch für eine Crew der damaligen Zeit eine richtige Belastung gewesen. Im Prinzip kann man zusammenfassen, Seefahrer sind gottverdammte Trinker, es gibt unglaublich viel Alkohol und um die Moral der Mannschaft zu erhöhen, hat man Spezialität an Bord gebracht, man hat Köche gehabt, die die Mannschaft verpflegen, um die Gruppenmoral zu heben. Man hatte Musikanten dabei zur Unterhaltung.
Ist das heute noch ein Problem mit dem Alkohol?
Also so mein persönlicher Eindruck, ist, dass Seefahrer generell viel zu viel konsumieren. Ich zitiere da, Alkohol, der Painkiller. Es ist sozusagen das Mittel gegen alles. Wenn dir langweilig ist, wenn du dich schlecht fühlst, wenn du Schmerzen hast, wenn dich gerade der Wind ampisst, wenn du gerade einen Regenschauer ins Gesicht bekommen hast, wenn dich die Welle schmiert, langweilig dich gerade wieder überholt, es ist Mittel gegen alles. Und das ist das Problem, das aus meiner Sicht Seefahrer haben, viel zu viel Alkoholkonsum. Ja, ich habe mal Geschichten gelesen, so in Rossbreiten, zwar weiter nördlich vom Äquator, gibt es Windsysteme, da treffen der Passatwind und die Westwinde aufeinander, sind so Gegenden, so mit stabilen Hochdruckgebieten, so Schönwetterlagen und fast überhaupt keinen Wind. Und das Problem ist, wie willst du ohne Wind vorwärts kommen? Da stehst du und stehst in der Sonne. Ja, ruhe mal über den Atlantik. Also ich kann ja sagen, ich habe es am Ammersee in Bayern erlebt. Wir standen mittags um 12 auf dem See und plötzlich hört der Wind auf. Das Wasser spiegelglatt, guckst runter, siehst die Alpen, ja, muss einen Föhneffekt geben, aber wo bitte schön bleibt der Wind? Stehst einfach am See, der brutzelt die Sonne auf den Kopf, guckst deine 3 Kameraden an, du weißt, du hast dir eh schon alles erzählt, was es zu erzählen gibt. Du hast jetzt keinen Bock mehr, du stehst da, die Sonne brutzelt. Gummibärchen hast du in den letzten 3 Stunden gegessen, auf Sherry hast du auch keine Lust mehr. Was willst du noch machen? Du sitzt einfach da und bist dem Schicksal ausgeliefert, wirst einfach gebrutzelt von der Sonne und denkst dir, ich könnte jetzt so viel tolles Zeug machen, stattdessen sitze ich hier mitten auf dem See rum. Es ist wirklich einfach nur eingesperrt, es ist ein gottverdammtes Scheißgefühl, du musst es einfach mal erleben, um zu wissen, worüber wir eigentlich reden. was teilweise auch nicht...
Es gibt keine Haie.
Ja stimmt, es gibt keine Haie und keine gefährlichen Fische. Also im Salzwasser zu schwimmen soll aber auch nicht ganz angenehm sein, da einfach mal im Atlantik reinzuhüpfen. Trinken kannst du es auch nicht. Und wir waren gerade stehen geblieben bei Kolumbus in den Rossbreiten. Das Problem ist, wenn du tagelang keinen Wind hast und tagelang nicht vorwärts kommst. Du hast Pferde an Bord, die saufen. Du hast eben an Bord, die saufen Wasser und noch saufen noch eine ganze Menge anderes Zeug, geht der Proviant aus und irgendwann ist einfach so die Sache, du stehst da ohne Proviant. Was machst du? Als erstes gibt es die Pferde zu essen. Die Pferde trinken nämlich Wasser. Irgendwann musst du dir andere Tricks überlegen, wie du noch Nahrung ranschaffst und vor allem Motivation für deine Mannschaft. Ja, was die Atlantiküberquerung angeht, irgendwann kommst du raus, passt und zurück segelst du eigentlich auf der Nordroute über die Westwinde. Atlantiküberquerung dauert heute mit modernen Schiffen ca. 3 Wochen. Atlantiküberquerung segelt man meistens mit sogenannten gewichtstabilen Schiffen. Das sind Schiffe, die sich bei Seitenlage einfach aufrichten, weil sie unten wesentlich mehr wiegen als oben, grob gesagt. Es gibt noch eine andere Bauweise für Schiffe, wie sie bei Jon verwendet wird. Die Schiffe sind einfach wie ein großes, einzig flaches Brett. Die schwimmen gerade, weil das so viel Holz ist, das Auftrieb verleiht. Und das Problem ist, wenn die arme Seitenlage haben, fangen die irgendwann mal an umzukippen. Diese Schiffe sind billig zu bauen, sie haben wenig Tiefgang, sie haben viel Stauraum, aber sie sind halt nicht für Atlantiküberquerung geeignet, weil sie halt einfach Kentergefahr besteht. Ja, so, versuchen wir es nochmal kurz abzuhandeln. Atlantiküberquerung, Backsteganleger. Ah, eine lustige Geschichte. Wir waren eigentlich dabei, wie bewegt man sich mit dem Segel vorwärts. Also das Segel so schräg im Wind halten, hat man gehabt, ist ganz einfach. Was kannst du noch machen? Ihr seht noch genug. Praktisch hast du dein Boot. Wenn der Wind genau von hinten kommt, hast du ein Hauptsegel. Das lässt du einfach locker. Wir hatten ja gesagt, das Hauptsegel hat nur einfach einen Strick, der es zur Schiffsmitte ranziehen könnte. Lässt einfach locker, der Wind drückt es raus. Dein Vorsegel ziehst du auf die andere Seite rüber. Sogenannter Schmetterling, auf beiden Seiten was. Kannst du vorwärts fahren, passt. Ist dein Gott verdammt langweiliges Gefühl, weil du keinen Fahrtwind mehr spürst. Der Fahrtwind, also der Wind kommt von hinten, du machst Fahrt nach vorne und der Wind, den du spürst, ist fast gar nicht da. Wenn du mit Wind von hinten segelst, hast du fast kein Gefühl mehr, wo der Wind eigentlich herkommt, weil dein Fahrtwind deine Windwahrnehmung wieder annulliert. Wenn der Wind weiter von der Seite kommt, ist das auch noch kein Problem. Lässt dein Großsegel rausgedrückt. Witzigerweise steht das Segel jetzt auf der anderen Seite. Ein Großsegel. Dein Vorsegel hast du auch hier rüber gezogen. Die stehen normalerweise auf dem Boot mit ein bisschen mehr Abstand zueinander. Passt auch. Also wenn ihr jetzt die Richtung seid, aus der Wind kommt, pustet der Wind das Segel die Richtung. Das Segel ziehst du hier rüber. Passt. So fährt die ganze Meere. Die ganze Meere. Wind von der Seite.
Du meinst, ein Schiff ist sowas wie ein Pferd?
Ja, du reitest auf den Wellen. Ah. Wind von der Seite ist auch ganz einfach. Ein sogenannter Halbwindkurs. Da müsst ihr die Segel schon ein bisschen mehr Richtung Schiffsmitte ziehen. Ein bisschen mehr Krümmung, passt. Und interessant wird es erst bei Wind von vorne. Bei Wind von vorne erlebt dein Schiff nämlich eine sehr starke Schieflage. Du musst dich darauf verlassen, dass der Wind dein Segel auswölbt, damit du Fahrt nach vorne machen kannst. So, das sind so ungefähr die 4 Windrichtungen, die du fahren kannst. Schätzung ans Publikum, wann seid ihr am schnellsten? Mit Wind schräg von vorne? Wind von hinten? Wind von hinten? Wir gehen aktuell von so ist ähnlich wie der Teilersegel aus. Die können Bauch bilden. Wenn Wind von hinten kommt, hast du recht, bist du so schnell wie der Wind. So schnell wie der Wind ist nicht schnell genug. Denn wenn du Wind von der Seite hast, addieren sich 2 Effekte zusammen. Es ist einerseits so dieser Bretteffekt, der dich einfach vorwärts schiebt. Einerseits von Windgeschwindigkeit abhängig. Und andererseits umströmt der Wind das Segel und es kommt der Bernoulli-Effekt hinzu. Da addieren sich zwei Effekte zusammen. Und der Halbwindkurs ist der schnellste Kurs. Habt ein Geschwindigkeitsprofil im Buch gesehen. Das sagt so an Windrichtung in Grad. Also, wenn das hier hinten, bezeichnen wir als 180 Grad. Und das hier einfach mal jetzt als 0 Grad, habt ihr ungefähr so ein Geschwindigkeitsprofil. Wobei der Abstand zum Nullpunkt die absolute Geschwindigkeit misst. Und da werdet ihr feststellen, dass man mit dem Wind so vielleicht ganz leicht schräg hinten bis seitlich bis, ja, genau in dem Bereich kann man eigentlich am schnellsten fahren. Das war eine Geschwindigkeitsmessung bei einer Jolle. So bei Windstärke 3 schafft die Jolle bis zu 6 Knoten im Halbwindkurs. So leicht gegen den Wind schafft sie noch 2 Knoten und so vor dem Wind schafft sie nur 5. Ich glaube, das ist so ein Polardiagramm. Ich glaube, ich suche es dir einfach mal im Buch raus. Das soll ein sehr unsauber gezeichnetes Polardiagramm darstellen.
Das ist aber komisch, dass zwischen 0 und 180 nur 90 Grad sind.
Tack, 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 tack. Schlecht gezeichnet. Ein winzig. Die haben es andersrum gezeichnet. Ich laufe mal kurz hoch. Jürgen, stellst du bitte schon mal die Publikum vor.
Ja, also da ist da 180 Grad.
Ja, wie das gezeichnet jetzt.
Mal's halt dahin.
Okay. Nehmen wir das andere Zeichen aus dem Buch. Wann sehen wir am schnellsten? Geschwindigkeit in Knoten. 0 Knoten, 1 Knoten, 2 Knoten. 1 Knoten, 2 Knoten. Das ist der Winkel zum Wind, 90 Grad. Grad und dann einen farbigen Stift. Das ist ungefähr so eine Kurve. Eine klare 4, spiegelklar, glasklar, whiskyklar. Wir haben viel Angebot. Dann würdest du grob sagen, wenn das jetzt hier der Kreis ist, der Geschwindigkeit für 1 Knoten darstellt, Kreisgeschwindigkeit 2 Knoten, 3 Knoten, 4 Knoten. Feststellen, so bei 40 Grad kriegst du sogar noch 2 Knoten hin. Das ist ein bisschen rapide eingebrochen. Stellen wir fest, so bei. Na? Komm her. Das ist einfach zu weit nördlich. Ich würde fast noch Matthias recht geben und sagen, von vorne ist das schnellste. Aber es ist einfach nur unsauber gezeichnet. Also mit Wind so aus leicht seitlichen Regionen kommt ihr wirklich am schnellsten vorwärts. So, können wir gleich mal mit der Ausweichregeln reden. Im Prinzip ist es so, Segelboote sind sehr langsam und sehr anfällig gegenüber Wind. Das heißt, im Prinzip haben Motorboote auszuweichen. Es sei denn, wir sind auf einer Schifffahrtsstraße, wo Spaßboote generell nicht erwünscht sind. Da haben Segelboote nichts zu sagen, sondern die müssen ausweichen. Und gewerbliche Segler? Ich erinnere mich daran, dass sich Fischer ausweisen müssen. Und zwar weiß ich noch, dass es extra Seen gibt, die definiert sind, dass Schifferei Vorrang hat. Auch dann, wenn du Schifferei auf dem Segelboot betreibst. Die müssen sich aber extra auszeichnen.
Schifferei ist Fischerei.
Fischerei. Ja. Fischersfritze. Passt.
Schiffersfritze.
Schiffersfritze, genau. Und ein Fischerboot, wenn es mal auf dem Wasser seht, muss sich sogar ausweisen, mit welcher Fangtechnik es fischt. Zum Beispiel, wenn euch mal im Dunkeln zwei Lichter entgegenkommen, die ungefähr so aussehen, dann wisst ihr, euch kommt ein Boot entgegen, das mit Schleppnetzen fischt. Und Schleppnetze sind für euch, Das Schiff muss sich ausweisen mit seiner Fangtechnik. Damit ihr wisst, so ein Schleppnetz kann bis zu mehrere Kilometer hinten dran hängen, schwimmt an der Oberfläche mit Schwimmkörpern, geht mit Blei auf den Boden. Und da reinzufahren mit so einer Schraube ist äußerst unangenehm. Weil erstens das Netz vom Fischer kaputt geht und zweitens die Schraube dabei stecken bleibt. Deshalb weist er sich als Fischer mit Schleppnetz aus und er muss sogar zeigen, auf welcher Seite er sein Netz hängen hat. Das gleiche Zeichen gibt es natürlich auch bei Tag. Bei Tag hat er zwei Kegel am Mast hängen. Auch normale Boote brauchen Masten, um Schifffahrtszeichen zeigen zu können. Und er muss noch einen Kegel mit Spitze nach unten an der Seite haben, um zu zeigen, wo gerade sein Netz hängt. Andere Fische haben rote Farben. Zum Beispiel kannst du noch Fische mit Ringwaden oder mit Reusen. So, und es ist generell so, dass du aus Höflichkeit da nicht reinfahren solltest. Es gibt auch ein paar andere Boote, die outen sich auch, was ihre Vorfahrtsregeln angeht. Zum Beispiel, im Prinzip kannst du sagen, je mehr Toplichter, der ist auf Grund gelaufen. Oder halt bei Tag sind es vier rote Bälle. Vier schwarze Bälle. Wenn du sowas siehst, kannst du sagen, ist manövrierunfähig oder Motorschaden. Im Prinzip gilt, je mehr Toplichter das Schiff hat, desto mehr müsst ihr ausweichen. Ob der jetzt auf Grund gelaufen ist oder Motorschaden hat, ist egal, in jedem Fall seid ihr ausweichpflichtig. Des Weiteren gibt es noch ein paar Schiffe, denen will man eigentlich immer ausweichen. Also das waren so Schiffe, so Grundsitzer, Motorschaden oder es gibt auf Binnenschifffahrtsstraßen noch tiefgangbehinderte Fahrzeuge, die aufgrund ihres Einsatzes nicht vorgeschrieben manövrieren können. Da müsst ihr natürlich immer ausweichen, oder so eine Vorgängerfahrzeuge. Das hier ist ein sehr hässliches Zeichen. Man sieht es wahrscheinlich nicht so oft auf deutschen Schifffahrtsstraßen oder auf dem Meer. Dreimal grün, angerottet wie ein Kreuz, ist der Minensucher im Einsatz. Der schleppt hinterher ein kleines weißes Licht. Das ist die Kiste mit dem Zeug, das er bereits aus dem Wasser gefischt hat. Also, wenn ihr so ein Zeichen seht, wisst ihr erstens nicht dahinter vorbeifahren und zweitens wollt ihr vielleicht lieber sofort anhalten.
Lieber auch nicht davor vorbeifahren, weil der Sinn noch
ja, also dreimal grün im Kreuz, ganz hässliche Sachen. Ansonsten gilt, jedes Schiff hat dem anderen auszuweichen. Es gibt nur Rechtshaltepflicht. Jürgen hat sie bereits erwähnt. Wenn sich zwei Schiffe entgegenkommen, fahren beide rechts aneinander vorbei. Oh, was ich an der Stelle nochmal erwähnen müssen mit dem Passieren, ist auch nochmal der Bernoulli-Effekt. Also wir waren uns einig, dass auf Grundlage von Druckunterschieden und strömender Luft es zu irgendwelchen Sogerscheinungen oder Druckerscheinungen kommt. Das müssen wir auch beachten, wenn zwei große Schiffe aneinander vorbeifahren. Beispielsweise habt ihr hier einen Hafenwall, da liegt jetzt ein großer Öltanker. Der liegt so seitlich drin. Der bewegt sich nicht, der ist festgemacht. Wenn jetzt hier ein anderes großes Schiff in der Farbe grün vorbeifährt, werdet ihr feststellen, da ist ein enger Bereich, da ist ein dicker Bereich, der bewegt irgendwie Wasser seitlich von sich mit. Das heißt, es gibt wieder so Strömungseffekte, die hässlicherweise dafür sorgen, dass es den hier ranzieht. Das heißt, die beiden würden eigentlich kollidieren, wenn sie mit großer Geschwindigkeit aneinander vorbeifahren. Passiert auch dann, wenn sich zwei Schiffe einander begegnen. Und das ist der Grund, warum ihr große Schiffe auf dem Rhein oder auf anderen Flüssen immer so unglaublich langsam fahren seht. Die haben solche Sogerscheinungen mit sich, dass sie andere Schiffe in Gefahr bringen würden. Oder halt sich selbst. Die fahren langsam aneinander vorbei. So, Ausweichregeln. Also außerhalb der Schifffahrtsstraßen hat alles im Segelboot auszuweichen, sowas wie Ruderboote. Was haben wir noch? Tretboote. Also ganzes Juckszeug. Segelsurfer hat alles nichts zu sagen. Die müssen ausweichen. Tak, tak, tak. Was könnte man noch Lustiges erwähnen? Der Surfer zählt nicht als Segelboot. Der Surfer auf Binnenstraßen darf nur da fahren, wo es ausdrücklich gezeichnet wird. Das Schild wirst du selbst erkennen. Es ist ein blau-weißes Schild. Also wie auf der Straße ein Geburtsschild, wo du Segelsurfer drauf erkennst. Es gibt noch Geburtsschilde für Kitesurfer. Das sieht halt einen mit einem Drachen in der Hand. Und es gibt Geburtsschilde für Wasserskiläufer. Die erkennst du alle, wenn du sie siehst und überlegst, was es eigentlich darstellen soll auf dem Schild.
Die Wasserskiläufer fahren meistens ihre Boote hinterher.
Ja, ich überlege gerade, wie es gibt sogar extra Regeln für Boote, die Wasserskiläufer ziehen, was sie bei entgegenkommenden Fahrzeugen machen müssen. Dann gibt es Regeln mit dem Auslegungswinkel und mit der Geschwindigkeit. Da passe ich jetzt die alle zu erklären. Also, im Prinzip gilt mehrere Torblichter. Ihr seht zu, dass ihr aus der Bahn rauskommt. Ansonsten gilt einfach rechts vorbei. Als Segler habt ihr generell immer Vorrang, solange ihr eure Maschine nicht angeworfen habt. Und es gibt noch solche lustigen Effekte. Ab und zu mal findet ihr sowas im Wasser. Na, machen wir es in Rote. Wenn euch sowas bei Nacht begegnet, oder bei Tag, werdet ihr feststellen, also ein Toplicht, die Anzahl der Toplichter gibt die Größe an. Auf Seestraßen ist es so, pro Toplicht 50 Meter bis zur maximalen Größe von 3, also ein Licht, ein weißes Toplicht heißt ein Boot bis 50 Meter Länge. Zwei Toplichter ist ein Boot 50 bis 100 Meter Länge und drei Toplichter ist einfach größer. Je mehr Toplichter, desto mehr wisst ihr, es steht eine Wand aus Stahl vor euch. Wenn ihr also plötzlich auf irgendwas zufahrt, mitten im Meer und sowas seht, wisst ihr, da steht eine Riesenwand aus Stahl. Es ist weiß. Es ist weiß und du wirst wahrscheinlich nur ein einziges grünes Licht sehen. Genau, das ist jetzt ein anderes Fahrzeug. Also das hier würde ein Schiff darstellen. Das liegt sogar im Fehler, das muss hier gezeichnet werden. Du siehst gerade die Steuerbordseite, die rechte Seite eines Schiffes, das mindestens 100 Meter lang ist. Und das Schiff siehst du natürlich bei Nacht nicht. Du siehst nur so ein ganz, ganz leichtes Blitzen im Dunkeln. Und das Blitzen, weißt du, ist ein Schiff. Ein großes Schiff. Okay, fangen wir an. Also es hat ein weißes Licht ganz oben im Top. Das heißt, es ist ein kleines Schiff, unter 50 Meter. Interessant ist, was ist das jetzt mit dem Rot und dem Grün? Also ein Schiff zeigt, normales Schiff im Dunkeln würde ungefähr so aussehen. Du hast ein weißes Toplicht, auf der linken Seite hast du einmal Rot, auf der rechten Seite hast du Grün. Und wie wir jetzt sehen, ist das jetzt ein Boot, das würde jetzt in die Tafelebene hineinfahren, weil es auf seiner rechten Seite Grün hat, auf seiner linken Seite Rot und ein weißes Toplicht. Wenn du sowas siehst, weißt du, linke Seite vom Boot, rechte Seite, das heißt hier ist vorne, das Boot kommt dir entgegen. Das ist normale. Wie bitte? Von hinten siehst du sie nicht unbedingt, richtig. Du siehst du meist nur eine. Das hier ist jetzt ein bisschen bunter. Wir wissen ja, je mehr Lichter, desto wichtiger fühlt man sich. Wir hatten es ja bei den Grundsitzern und den Manövrierfähigen und den Minensuchern. Und das ist wieder auch so ein Kandidat. Wenn du eine schwimmende Lichterburg siehst, dann heißt das, das ist ein Fahrzeug bei der Arbeit. Zum Beispiel ein Wasserbagger, ein Kabelleger. Und da sagt dir jetzt an, genauso wie auf der Straße, bitte da rumfahren. An der grünen Seite passieren, an der roten nicht. Das heißt, du kannst dieses Schiff auch in dieser Erscheinungsform sehen. Da ist irgendwie ein riesiger Pott, der arbeitet. Du darfst an beiden Seiten vorbeifahren, aber bitte nicht dran und vor allem nicht erwarten, dass es ausweicht. Des Weiteren kann es auch passieren, dass sich dieses Ding durchs Wasser durchbewegt. Wenn sich dieses Ding durchs Wasser bewegt, wissen wir, es braucht die beiden Seitenlichter, um zu zeigen, wo rechts und links ist. Dann siehst du plötzlich so eine Konstruktion. Das ist ein schwimmendes Gerät bei der Arbeit mit Fahrt durchs Wasser und es gibt dir an, dass du an beiden Seiten vorbeifahren darfst. Also schwimmende Lichterbogen sind selbsterklärend einfach nicht rammen und irgendwie dran vorbei. Das fällt schon auf.
Und man unterscheidet sie von Schifffahrtsstraße dadurch, dass Schifffahrtsstraßen breiter sind.
Du wirst auf Schifffahrtsstraßen die Lichter nicht ganz so dicht sehen. Okay, fangen wir an. Wenn Nebel ist, ist es ganz einfach. Die machen alle Tut, einmal pro Minute. Die bewegen sich auch. Auf Schifffahrtsstraßen ist es so, wir hatten gehabt, dass es versetzte Tonnen gibt und nicht jede Tonne beleuchtet ist. Die Lichter sind viel, viel weiter auseinander. Und was noch? Also du wirst im Prinzip beides schlecht sehen. Du willst die Tonne nicht rammen, du willst das Schiff nicht rammen. Tak. Schiffe können auch über Schallzeichen kommunizieren. Wenn du nicht weißt, was es ist, dann tute doch einfach mal und guck, ob es zurücktutet. Ja. Im Prinzip. Ja, also bei. Ne
nicht, ah, Schifffahrtsstraße. Nein,
genau. wenn du Sichteinschränkungen hast, also Nebel, Niederschlag, Schneefall, Regen, weiß ich was auch immer, gilt einfach die Regel, neben der Beleuchtung, die du anhaben musst, musst du mindestens einmal pro Minute ein langes Schaltzeichen geben. Dann weißt du auch, woher es kommt. Übrigens bildet euch bloß nicht ein, dass ihr es schafft, im Nebel irgendwelche Schaltzeichen zu orten. Das geht nicht. Ihr wisst nur, da ist was in der Nähe. Oder es ist nichts in der Nähe. Das gilt auch, wenn ein Schiff vor Anker liegt. Ein Schiff vor Anker muss regelmäßig tuten. Lange Geräusche. Des Weiteren kann man über die Lichter, es gibt sogar Lichter, die man setzt, wenn man überholen will oder sich überholen lassen will. Gibt es auch noch Schaltzeichen. Schaltzeichen sind ganz einfach. Einmal tut, ich biege nach rechts ab. Ich ändere meinen Kurs nach Steuerbord. Tut. Tut, tut. Ich ändere meinen Kurs nach Backbord, nach links. Tut, tut, tut. Beide Richtungen, was soll das heißen? Ich fahre nach hinten. Ich habe das einmal erlebt, das war im Hafen vom Stralsund. Da stand so eine 60 Meter lange Fähre da und die wollte gerade los, wollte gerade abfahren. Und Abfahren für so eine Fähre ist ganz einfach. Du hast eigentlich... Wie liegt eigentlich zum Schiff vom Kai ab? Du hast hier deine Landmasse, da hängt so ein riesengroßes Schiff und dieses Schiff, die Spitze, hat hier ein Seil dran. Das Seil geht von vorne zur Mitte. Was macht das jetzt einfach? Das Schiff legt jetzt Ruder und fährt einfach vorwärts. Und weil es durch das Seil nicht weg kann, schabt sich das ein bisschen am Steg lang. Ja, das passiert, Kollateralschaden. Und steht am Ende so da. Immer noch mit diesem Seil hier vorne. Das Seil wird losgemacht, es legt Ruder hart und fährt rückwärts. Und habe ich es einmal erlebt, das Schiff mit Schaltzeichen kompensieren, tut, tut, tut. Es war ein großes Schiff, das ist das Warnzeichen, wenn du hinter mir bist, solltest du dich aus dem Staub machen, sonst kommt gleich ein Sog. Und dann lief der Motor los und plötzlich setzt sich so Wasser in Bewegung, das habe ich noch nicht gesehen in diesen Mengen. Also auch Schaltzeichen helfen dir zu sagen, wo andere langfahren. So, wenn einmal beep, 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 was macht dann? Beep, 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 beep. Viermal. Ja, ja, ist es weder rechts noch links noch hinten? Es ist gar nichts, es ist manövrierunfähig. Wenn ein Schiff schlagartig manövrierunfähig wird, kann es das mit Schaltzeichen anzeigen. Das kann man auch zeigen, indem... Ja, dann fährt es vorwärts. Das ist der Standardfall. Weil wenn es vor Anker liegt, muss es das auch wieder zeigen. Und wenn es festgemacht ist, muss es das auch wieder anzeigen. Aber vorwärts fahren erkennst du wieder an den Lichtern. Und bei Tag natürlich daran, dass es sich bewegt. Das heißt, es ist alles selbsterklärend und man versucht ganz viel zu kommunizieren. Über Schaltzeichen, über Lichter... So, guck gerade, ob es noch irgendwas Interessantes geben kann. Wetter interessiert es nicht weiter. Ich wollte euch nochmal letztes Video zeigen, einen winzigen Ausschnitt. Der kam jetzt vom Ammersee, von meiner Sägewoche. Und im Prinzip geht es darum, ich habe euch beim Bernoulli-Effekt gezeigt, wenn der Wind schräg von vorne kommt, wirkt die Kraft stark zur Seite. Und diese Seitenkraft kann man relativ gut sehen. Daran, dass das Schiff im Vergleich zum Wasser doch schon ganz schön schräg liegt. Es ist einfach so, der Wind kommt rechts von vorne. Sieht ihr daran, ist gerade unscharf, die Segel sind leicht auf der linken Seite, sie sind relativ dicht am Boot. Das heißt, wir fahren gerade gegen den Wind an. Und man erkennt an der Schräglage, dass auch Kräfte in die andere Richtung wirken. Und diese Wirkung wird gleich noch viel stärker, wenn wir es einfach weiterlaufen lassen. Dann seht ihr, das Boot fängt plötzlich an, es kippt noch weiter und es dreht sich. Das vordere Segel wackelt ganz schön und es dreht sich wieder zurück. Und wie ihr mich da am Ruder seht, habe ich das Ruder ganz schön stark zur Seite gezogen. Da ist folgender Effekt passiert.
Was ist das für
ein Osterhase? Ah, der Osterhase war das Motto. Es war Funny Bunny. Es sollten alle ein lustiges Kostüm oder was andersartiges mitbringen. Und da hängt halt hinten als blinder Passagier und zum Windanzeigen der Hase rum. Irgendwo musst du wissen, wo der Wind herkommt. Es gibt bei Segeln so ein paar lustige Nebeneffekte. Zum Beispiel Wasser, Boot, Schieflage. Das Boot hat jetzt ein Ruder. Das Ruder zeigt zur Seite. Wenn das Boot zu viel Schieflage hat, kommt das Ruder aus dem Wasser raus. Das war der Effekt, den ihr gesehen habt, als das Boot noch weiter zur Seite gelegt hat und plötzlich sich gedreht hat. Da kam einfach das Ruder aus dem Wasser raus. Da war nichts mehr zu machen. Kann man nicht mehr steuern. In dem Moment spielt eigentlich der Wind mit dir und es spielen die Segel mit dir. Und im Prinzip kann man sagen, ein Boot, das durch Seitenlage aus dem Wasser seine Steuerwirkung verliert, dreht sich immer in den Wind rein, immer mit der Nase in den Wind. Gut, das soll das Schlusswort sein. Ihr wirkt sehr müde.
Das macht so überraschend jetzt plötzlich.
Ja, wie jetzt überraschend? Komm, die Zeit ist rein.